Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Werbung und finanzielle Unterstützung. Für ihre Partnerschaft bedanken wir uns bei Simplon, High Performance aus Österreich, Stevens Bikes, designt und konstruiert in Hamburg, Velo Pro, die Versicherungslösung für deinen Fahrradladen, Tuterrain, handgefertigte Fahrräder, Anhänger und Zubehör aus Freiburg.
Thorsten, ich glaube, du hast dir heute einen Anzug gekauft, kann das sein?
Das wollte ich auch gerade sagen. Aber es reicht doch auch, wenn ich den heute kaufe, oder?
Es reicht, wenn du ihn heute kaufst. Wofür brauchst du den denn?
Für Berlin. Ich weiß gar nicht, ob ich den brauche. Wir sind ja vom VSF. Kann ich da nicht in Wollsocken und Sandalen hin?
Nee, du musst in Wollsocken hin. Und zwar, dann kannst du aber den Anzug ja hochkrempeln, dass man die Wollsocken sieht.
Dass man das
sieht.
Auch vernünftig sieht, dass ich ein Öko bin. Genau. Das bin ich ja. Also naja, das weiß ich gar nicht, ob ich das bin. Ich fühle mich gar nicht so ökologisch. Ich fühle mich eigentlich immer ein bisschen unterökologisch, nicht engagiert genug. Aber für ganz viele andere bin ich der Super-Öko. Der Radikale.
Es kommt immer drauf an, auf die Augen des Betrachters. Ne?
Ja, ja, ich glaube.
Also in welcher Szene?
In meinen Augen gar nicht. Für die anderen ist das als Schimpfwort immer gut genug. Ja. Aber ja, wir fahren nach Berlin zum Verkehrsministerium. Und ich war ja schon mal da. Und da war ja Patrick Schnieder gerade im Amt und hat damals gesagt, wir brauchen keinen Radverkehrsbeauftragten mehr.
Er macht das selbst.
Er macht das selbst, das ist Chefsache. Und ja. Da habe ich noch gedacht, ach du meine Güte, wenn das mal was wird. Und jetzt hat er aber eingeladen und das ist tatsächlich einmalig, oder?
Ja, also ich bin noch nicht vom Verkehrsminister eingeladen worden. Ich weiß nicht, wie das praktisch bei meinem Vorgänger war oder meiner Vorgängerin. Aber ich glaube, dass wir insgesamt in die jetzt sozusagen wirklich auf Ministerebene geraten, das hat schon auch ein bisschen, das ist jetzt erstmal der erste Schritt und der erste Erfolgsschritt der Fahrradverbände, dass wir da ernster genommen werden. Also von daher erstmal gut so.
Ich hoffe, dass er fit ist. Er war ja irgendwie auf dem letzten Foto da mit einem Minister nicht mit drauf, weil er nicht fit war. Aber hoffentlich ist er gut erholt, damit er mit unseren Forderungen auch umgehen kann. Nicht, dass sie ihn wieder umhauen.
Wir werden ihn festhalten. Es sind ja wirklich viele Verbände eingeladen. Wir sind ja nicht alleine. Ich glaube, der Termin geht über 2 Stunden, meine ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und unter anderem eingeladen ist auch der Automobilclub Deutschland, AVD, der signalisiert hat, dass er gegen Tempolimits ist und auf jeden Fall Parkplätze erhalten möchte.
Ja, ich bin auch dafür, Parkplätze zu erhalten. Ungefähr die Hälfte.
Sehr gut. Aber mit welcher Agenda gehen wir denn dahin? Was wäre denn dein Ansatz?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir können natürlich mit so radikalen Forderungen, dass Parken überall verboten wird, außer es ist erlaubt, dahin gehen. Das wäre wirklich radikal und vielleicht ein Aufwecker. Aber vielleicht gehen wir auch mit ganz einfachen Sachen nur hin.
Ja, ich hätte einfache Sachen, ehrlich gesagt. Das wäre jetzt meine Agenda. Aber wir müssen tatsächlich, wir haben diese Woche noch, morgen, übermorgen bin ich auch in Berlin und zwar ohne Anzug und werde mit den Verbänden nochmal absprechen, mit welcher Agenda wir da reingehen. Meine wäre Abstandsregelung, 1,50 Meter, 2 Meter außerorts. Weil die gibt es im Gesetz schon. Das ist also nichts, was er verweigern dürfte. Und es wird aber nicht eingehalten. Und das würde sehr zur Sicherheit beitragen. Da wäre ich sehr dafür, wenn da mehr darauf geguckt und darauf geachtet werde. Das wäre mein erster Punkt.
Ich glaube, das würde tatsächlich auch viel helfen. Also 1,50 Meter Abstand einhalten, das machen ja ganz viele Autofahrer. Es sei denn, sie können es nicht, dann fahren sie dicht daran vorbei. Und das ist, glaube ich, genau das Problem. 1,50 Meter Abstand halten heißt halt im Zweifelsfall auch, ich kann eben mal nicht überholen.
Ja.
Und wenn wir den Verkehr so, also das in den Köpfen so hinkriegen könnten, dass man als Autofahrer auch mal sagt, naja, ich kann hier gerade nicht überholen, weil ich den Abstand nicht einhalten kann. Ich glaube, dann wären alle Menschen viel, viel sicherer unterwegs. Der Verkehr würde sich ein bisschen besser anpassen, würde sich vielleicht ein bisschen verlangsamen und alles wäre sicherer. Aber im Augenblick ist es ja so, du kannst jeden Autofahrer fragen und sagst, ja klar, 1,50 Meter Abstand, dann bin ich immer dabei. Es sei denn, es ist kein Platz, dann fahre ich halt ganz dicht vorbei.
Ja, also genau so, wie du es beschreibst. Und ich glaube, der zweite Aspekt wäre für mich innerorts Tempo 30. Wir sprechen ja bei beiden Themen über Verkehrssicherheit und die würde man bei einem geringeren Tempo ja gewährleisten. Wir wissen es aus Helsinki, dass das Vision Zero glaube ich, im ersten Jahr der Einführung von Tempo 30 erreicht haben. Und da wäre ich auch sehr großer Fan von, wenn wir das über das Thema Sicherheit da einen Einstieg finden und Verständnis finden.
Tempo 30 ist immer so eine Geschichte, die ja manchmal Unverständnis hervorruft. Nicht hier bei dir als Zuhörerin oder Zuhörer. Du bist Fahrradhändler, du bist aus der Fahrradbranche. Du hast verstanden, um was es geht. Wir sind, glaube ich, da ziemlich einig, dass wir Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts haben wollen. In manchen Diskussionen ist es so, dass die dann sagen, hey, ist total witzig, wir haben eine Stadtautobahn, soll da auch Tempo 30 sein? Nein, natürlich nicht. Regelgeschwindigkeit Tempo 30 heißt, alle innerstädtischen Bereiche haben Tempo 30, es sei denn, es steht ein anderes Schild da. Es kann ja auch 50, 70 oder 100 sein. Wenn du eine Stadtautobahn hast, macht es natürlich keinen Sinn, da 30 zu fahren.
Also die Umdrehung der Schilderwut.
Genau, es würde ja auch deutlich weniger Schilder bedeuten, wenn man einfach mal davon ausgeht, dass man überall Tempo 30 fährt. Und die wenigen Zonen, wo man 50 fahren kann oder vielleicht sogar 70, die kann man dann auch ausschildern.
Ich bin gespannt. Wir werden berichten.
Ja, ich glaube, da sind wir ja nicht alleine. Die anderen Verbände sind ja bei Tempo 30, also die meisten auf unserer Seite, außer der, wer war das, ACC? ACE, ne?
Autoclub. ACE ist der europäische und der AVD ist der deutsche Automobilclub von Deutschland. Das sind wahrscheinlich die Autofahrer.
Die können wir ja auch die Zeit über mal auf die Toilette schicken. Macht man doch so.
So machen wir das. So machen wir das. Aber Thorsten, jetzt haben wir am 22. November ist das, glaube ich, das ist ein Samstag, haben wir noch eine Veranstaltung. Ziehst du da auch einen Anzug an?
Selbstverständlich.
Ist das so?
Nein, aber als ich mir den heute gekauft habe, habe ich gedacht, okay, die Weste dazu habe ich nicht mitgenommen, weil der Anzug hatte, war mit Weste. Und dann sage ich so zum Verkäufer, sage ich, ja, wann soll ich die denn anziehen? Naja, sagt er so, auf wo man das Jackett auszieht und dann immer noch gut angezogen aussehen will. Es gibt keine Veranstaltung, wo ich das Jackett ausziehe. Ja, so für Hochzeiten, Festivals. Ich sag Quatsch, mache ich nicht. Konnte ich mir nicht vorstellen, wo man das anzieht. Aber das wäre natürlich für den VSF, für so einen Vereinsabend genau das Richtige, weil einem heiß wird und dann ziehst du es aus und hast noch eine Weste drunter. Ja, dann wäre aber was los da.
Dann wäre aber was los. Dann würden sie alle aufstehen und applaudieren, weil du eine Weste anhast.
Es wäre unglaubwürdig.
Das ist unglaubwürdig, das stimmt. Ja, aber da haben wir ja eine Abendveranstaltung, eine Jubiläumsveranstaltung. Und Jubiläum wäre ja eigentlich ein Grund für einen Anzug, oder?
Ja, im Prinzip schon, aber ich glaube, kein Mensch legt da Wert drauf, dass wir uns da verkleiden. Von daher brauchen wir das auch nicht machen. Sag mal, ich weiß nicht, ob ich dich das hier immer gefragt habe. Wie bist du denn in den VSF? Also warum bist du denn eingetreten? Weißt du das noch?
Ja, das weiß ich noch ziemlich genau. Also ich war ja damals, wir waren zu zweit und haben einen Laden gegründet oder eine Werkstatt gegründet. Und also eine typische VSF-Geschichte: aus einer Fahrradwerkstatt mit gebrauchten Fahrrädern haben wir einen Fahrradladen gestartet. Und ich habe immer gedacht, ich brauche jemand um mich herum, der mir Fragen beantworten kann, der weiß, wie es weitergeht. Und dann bin ich auf den VSF gestoßen und auf diese Karte, wo ganz viele VSF-Läden eingezeichnet waren, und habe ich gedacht, da möchte ich dazugehören. Und da habe ich mich beworben. 1990 war es.
Wow, so früh, da habe ich noch gar nicht an den Fahrradladen gedacht. Ah doch, 90, ja, vielleicht schon.
Ja, also ich war tatsächlich, damals waren ungefähr 90 Betriebe Fahrradhändler im VSF. Also ich war jetzt nicht der, ich gehöre nicht zu der ersten Reihe, die da gestartet sind, aber ich war jetzt auch nicht spät dabei, also 5 Jahre nach Gründung.
Das finde ich schon ganz schön früh. Ich glaube, ich war viel, viel später dabei. Ich weiß es aber nicht mehr genau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, zu einer MV hatte ich meine Tochter mit. Die muss ja so 3 gewesen sein. Aber es war vielleicht 98, 99.
Wir haben uns damals sehr verpasst, weil ich war bis 98 sehr, sehr aktiv. Zum Schluss ja sogar im Vorstand. Und habe dann aber mir eine, ich glaube, bestimmt 5 Jahre Auszeit vom VSF genommen und habe mich um meinen Laden gekümmert und habe irgendwie auch VSF erstmal nicht mehr aktiv begleiten wollen. Habe einfach ganz viel Energie reingesteckt und wollte dann irgendwie eine Pause machen.
Also ich glaube, dich habe ich das erste Mal erlebt bei der Mitgliederversammlung in Marburg.
Genau, und das war 2005. Aber Thorsten, wenn du mich schon so fragst, was war denn deine Motivation?
Ja, anders war das bei mir. Also ich war ja sowieso viel schlauer als alle anderen, deswegen habe ich ja gar keine Hilfe gebraucht. Nee, aber beim Ernst, ich glaube, es war beim VSF goldenes Ritzel, rostiges Ritzel und diese Power, die der VSF hatte, anders zu sein oder auch mal dagegen zu halten. Also irgendwie war das alles einheitsbrei und der VSF war so ein bisschen revolutionär, ein bisschen dagegen und so. Das hat mir gut gepasst und da habe ich gedacht, das finde ich cool, da will ich dabei sein.
Das willst du ja heute auch noch sein, ne? So ein bisschen Revoluzzer willst du ja heute auch noch sein und prägst es heute noch selbst, ja. Sozusagen. Sehr gut. Aber das ist dir durch das rostige Ritzel und goldene Ritzel aufgefallen?
Ich glaube ja. Ich glaube, das war also natürlich durch auch viele Statements, die dann kamen und durch Positionierung des VSF zu einigen Themen, wie Null-Rabatt-Strategie hatte ich da irgendwie mal gelesen. Solche Sachen, das fand ich sehr, sehr interessant. Kostenlose Erstinspektionen, also wirklich innovative, gute Sachen. Und das waren Prozesse und Haltungen, die ich einfach total gut fand und deswegen war ich dabei.
Was war denn für dich dann auch nochmal ein Impuls oder Bestätigung? Das eine sind ja die Statements, weswegen du in den VSF gekommen bist, aber es gibt ja sicherlich danach auch nochmal, da hast du Beziehungen angefangen, da hast du Leute kennengelernt und aber es gab ja bestimmt was, wo du gesagt hast, ich bin hier genau richtig.
Ja, da gab es viele Punkte, warum ich gesagt habe, ich bin hier genau richtig. Das, also jetzt so ganz profane Sachen wie zum Beispiel die einfachen Orte, wo wir uns getroffen haben, also einfach in Anführungsstrichen, ne? Also eher so Bildungszentren oder vielleicht auch im Stile, damit sich alle das vorstellen können, so Jugendherberge und dann gab es abends eben auch kein warmes Essen, sondern Abendbrot. Sowas hat mir total gefallen, abends einfach Abendbrot essen mit allen so zusammen. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr cool, fand ich immer einen guten Punkt. Und dann auch das technische Umgehen mit vielen Sachen, also wirklich Experte sein bei vielen technischen Sachen. Und dann kam irgendwann später, das war Bad Boll, glaube ich, wo das erste Mal es darum ging, was eint uns eigentlich? Und dann war es die Erkenntnis, der beste Schrauber in der Stadt sein zu wollen.
Ach ja.
Das war so, da haben sich viele dahinter versammelt und gesagt, ja, klar bin ich der beste Schrauber. Und wir haben hier 3 Zweiradmeister, aber die sind alle irgendwie schon 30 Jahre aus dem Geschäft raus und die haben ja gar keine Ahnung von der neuen Technik und so. Das war also dieses Selbstbewusstsein zu sagen, wir sind die versiertesten Schrauber in der Stadt, das war schon eine große Position, hinter der man sich vereinigen konnte.
Ja, also ich kann das eigentlich nur bestätigen. Für mich war es auch so, ich ganz, ganz lange Zeit habe ich dort ganz viel Know-how abschöpfen können. Ich bin von Kolleginnen und Kollegen, die erfahrener waren als ich, beraten worden. Die haben einen Teil meiner Gründungszeit begleitet. Wenn ich Fragen hatte, konnte ich mich immer an die wenden. Es gab Gruppen, mit denen man sich inhaltlich ausgetauscht hat. Das war also für mich immer sehr bereichernd und hat mir Rückendeckung gegeben. Ich war ja alleine. Ich meine, als Unternehmer ist man ja oft alleine, also zumindest bei den großen Entscheidungen. Und da hat mir irgendwie die Rückendeckung eines Verbandes oder von Kolleginnen und Kollegen einfach immer sehr geholfen.
Ist schon lange her, glaube ich, aber das war in den Foren, also mittlerweile sind wir ja moderner aufgestellt, aber die klassischen Foren. Und da war dann auch irgendwann mal die Aussage, ach Mensch, wenn du den ganzen Tag irgendwie mit den Kunden zu tun hast und dann gibt es auch wieder Mecker und Reklamationen, dann bin ich froh, dass ich in den Foren eine arschlochfreie Zone habe. Zitat, es ist ein Zitat, ich will das hier betonen. Aber das war schon auch das, was es getroffen hat, wo alle gesagt haben, ja, ein Glück, ich kann mal mit Leuten sprechen, die das Gleiche durchmachen wie ich und dann kann man ganz befreit aufsprechen.
Aber kannst du mir sagen, aus welchen Gründen sich der Verband eigentlich gegründet hat?
Nee, das kann ich doch nicht sagen. Woher soll ich das wissen?
Ja, wunderbar. Deswegen, weil ich wusste, dass du mir das nicht beantworten kannst, haben wir jemanden eingeladen. So, zu Gast bei uns, Gerd aus Aachen. Hallo Gerd.
Hallo Uwe, ich grüße dich.
Ja, vielleicht erzählst du mal 2 Sätze zu dir und wer du bist und wie du überhaupt jetzt hier in diesen Podcast gekommen bist.
Ja, okay. Also das Letzte ist einfach, du hast mich gefragt und da bin ich jetzt. ich bin seit 1980 dabei mit einem Fahrradgeschäft, was wir als Kollektiv zu 6 Leuten gegründet haben. Und wie das so ist, wenn man dann unterwegs ist bei den Großhändlern, dann trifft man plötzlich Kollegen, die ähnlich ja das zeitliche Outlook hatten, lange Haare und irgendwie merkwürdig gekleidet und Fahrrad interessiert natürlich. Und dann, ja, gab es ziemlich schnell irgendwie die ersten Treffen, wo man ja dann als Deutscher auch einen Verein gründet.
Okay, als Deutscher gründet man einen Verein. Das war ja also wenn wir haben dich ja eingeladen wegen dem 40-jährigen Jubiläum vom VSF. Und wenn ich das, wenn ich richtig zählen kann, dann war das ja 85, war ja 85 die Gründung. Warst du bei der Gründung dabei? Und vor allen Dingen, was war die Motivation der Betriebe, da einen Verband zu gründen?
Ob ich bei dieser, sagen wir mal, wirklichen Gründungsveranstaltung dabei war, da müsste ich selber nochmal eruieren. Wo war das? Wann war das? Ich habe auf jeden Fall relativ früh sehr viele Treffen mitgemacht und kann mich an Vorbereitungen halt erinnern. Da fällt mir jetzt immer Max Dorando ein. Wie gesagt, in Köln gab es so einen Großhändler. Da fuhr man hin und konnte sich den Krempel, den man brauchte, da aus dem Regal ziehen. Das war natürlich total spannend, weil man ja auch in gewissen Grenzen keine Ahnung hatte von dem, was man da machte. Wir waren alles irgendwie Leute, die gerne Fahrräder reparieren, aber nicht unbedingt alles kennen, was es gibt. Ne? Und da in den Gängen, weiß ich noch, tauchte irgendwann Max Dorando auf und man fragte so, ja, wer bist du denn? Und kam ins Gespräch und dann stellt sich raus, ja, da gibt es auch noch irgendwie in Düsseldorf einen und da und da. Und so kam eben diese Idee oder dieses Treffen, der Wunsch, sich zu treffen und abzusprechen, weil wir auch zum Beispiel, wir hatten Quellen in Holland und Belgien mit Teilen, die man in Deutschland so nicht kriegen konnte. Und also da kam ganz schnell auch so ein Handelsinteresse oder Warenversorgungsinteresse auf. Und ich sag mal, die Gründung selber kann ich nicht beschwören, dass ich da irgendwie wirklich mit dran beteiligt war, aber kurze Zeit später doch war ich dann auch da immer aktiv dabei.
Jetzt ist ja so, es klingt ja danach, als wäre sozusagen das Handeln und die Warenbeschaffung eins der Hauptmotivationen gegeben. Gab es denn noch andere?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, die Zeit war ja voll von dem Gedanken irgendwie kollektiv, jeder macht alles, neue Wohnformen, die Bioläden wurden gegründet, ich glaube, die Bücherläden waren schon länger da und alle mit denselben Themen. Also wir, bei uns waren das überwiegend Ingenieure, die da, mit denen ich zu tun hatte. Ich selber bin kein Ingenieur, ich bin Handwerker, ich brauche ein Werkzeug. Und das Interesse, was machen wir denn jetzt mit diesem Studium, mit unserem Wissen und wo können wir uns engagieren? Dann gab es damals, weiß nicht, ob sich da jeder dran erinnert, Smog war irgendwie ein Riesenthema. Ja. Und Fahrradfahren als Alternative ist bis heute geblieben. Und es war vor allen Dingen so, dass schon damals, oder ein Grund war mit, dass es kaum noch Qualitätsräder gab. Da war Kaufhof und Horten waren irgendwie die größten Flächen, wo man irgendwie Fahrräder kriegen konnte. Und dann stand da vielleicht Kettler. War jetzt auch nicht unbedingt unser erster Favorit, aber irgendwie ein vernünftiges Rad musste man nach Holland fahren oder nach Frankreich. Ne?
Okay, das heißt, es ging um Warenbeschaffung, es ging aber auch um alternative Lebens- und Arbeitsformen, ja. Und es ging um Verkehrspolitik. Ja, sind das die
auf
drei?
Auf jeden Fall.
Ja.
Qualität auch. Ne?
Also, ja, Qualität auch, ja.
Auf genau. Jeden Fall. Qualität war ganz wichtig, dass wir da Sachen verkaufen, wo wir irgendwie auch hinterstehen, ne?
Ja. Und das Erkennungszeichen waren dann die langen Haare, oder wie?
Ja, ganz bestimmt, aber vielleicht auch noch ein paar andere. Aber ich weiß noch, diese Firma, die ist Bäcker und die Angestellten, die haben da schon teilweise ein bisschen geguckt, wer da jetzt kam. Also die hatten alle graue Kittel an und wir kamen da irgendwie in der Latzhose und rosa auch noch vielleicht. Und die Matte irgendwie was länger.
Okay, die rosa Latzhose, da hätte ich mithalten können, aber ich war damals noch in der Schule. Aber okay, das war die Zeit, ne? Das war so die Zeit, um auch mal neue Modelle auszuprobieren.
Auf jeden Fall. Wohngemeinschaft, Kollektiv war ja auch später im VSF immer Riesenthema. Darf man Angestellte haben? Aushilfen? Ist das irgendwie schon praktisch ein Ausschlusskriterium aus dem VSF und so, ne?
Ja, da gibt es auch schöne Geschichten, die kann ich auch noch erzählen, weil ich im Aufnahmeausschuss war.
Ja.
Aber dazu vielleicht zu einer anderen Zeit. Ja. Das wird übrigens spannend, wenn du zu unserem Jubiläum kommst, weil an den langen Haaren könnt ihr euch nicht mehr erkennen.
Nee, das ist ja mein Problem. Das ist,
aber in rosa Latzhosen.
Ich habe keine. Die habe ich auch nicht mehr.
Ich bitte die mitzubringen. Ich bitte
also
die
ich war jetzt in Stuttgart bei Lange und irgendwann kommt da einer auf mich zu und sagt, Gerd, hör mal, Wahnsinn, dich noch zu sehen. Ich weiß bis heute nicht, wer er ist. Also.
Ja, das mit der Gesichtserkennung. Da brauchst du auch noch eine App auf das Handy, damit man das
vielleicht
irgendwie das, sehr ja. genau. Ja. Okay, jetzt haben wir sozusagen die Motive erfahren, weswegen man damals den VSF gegründet hat. Ich finde es ja spannend. Man sagt dem VSF ja ganz viel Ideologie nach, aber am Start durchaus auch getrieben von Beschaffung. Ne? Von, also ja. eigentlich um die Frage, wo kriege ich Teile her und zu welchem ja, Preis?
Ganz wichtig. Ja. Also das, ich weiß noch, dass wir hatten ja immer so wilde Orte auch, irgendwo im Moor, auf irgendeinem alten Schloss, was irgendwie schon halb zerfallen war oder so, möglichst einsam. Da waren wir irgendwo in Norddeutschland, Ulrike wird das besser wissen, die war damals hochschwanger. Und da gab's einen ganzen Tag, wo jeder Laden sein Teil hochhalten konnte und sagen konnte, das kann ich besorgen.
Ich meine, damit könnte man natürlich heute keine Jahrestagung mehr bestreiten, wenn wir jetzt irgendwelche Teile hochhalten, sagen, die kann ich beschaffen. Die Zeit ist, glaube ich, ein bisschen vorbei. Also der Inhalt ist nicht mehr der gleiche.
Nee, aber wir hatten eben Quellen in Frankreich, in Holland, in England, ich weiß nicht, Italien sicherlich auch. Also da war richtig, da war ein starkes Interesse dann, aber es gab eben auch, wie gesagt, Themen wie Angestellte, Kollektiv. Dann gab es ja diese, später vielleicht erst dann irgendwie ein neuer Laden im gleichen Ort. Darf der nicht? Und machen die alles richtig? Machen die alles falsch oder so?
Ich muss mal eben, also ich finde ja, bei der Jahrestagung machen wir heute noch sehr ähnliche Sachen wie Teile hochhalten, das kann ich besorgen. Das hat sich nur ein bisschen gewandelt. Ich hätte das jetzt so rein interpretiert, Teile hochhalten, ich kann die besorgen, ist ja dafür da gewesen, dass man bei sich vor Ort die Leute wirklich mobil hält und aufs Rad kriegt, auf ein qualitätsorientiertes, wirklich fahrbares Fahrrad. Das war ja, das höre ich bei dir raus, Gerd, so.
Ja,
es ging darum, die Leute nicht auf Schrott durch die Gegend fahren zu lassen, sondern wirklich mit Qualität auszustatten.
Ja.
Und ich glaube, das ist heute bei der Jahrestagung immer noch genau das Gleiche. Wir tauschen uns darüber aus. Wie kriegen wir es hin, dass meine Leute vor Ort aufs Rad steigen können und Spaß dabei haben können und mit Qualität und Sicherheit Radfahren können. Das kann, ist nicht mehr das Teil, was ich hochhalten muss. Vielleicht ist es der Prozess, vielleicht ist es ein Stück auf die Politik einwirken, vielleicht ist es irgendwas anderes.
Ja, auf jeden Fall auf Hersteller einwirken.
Auf und, Hersteller, auf
Bedingungen. Oder die Hersteller danach auswählen, dass man sagt, ich muss was haben, was hält. Ne?
Ja. Ich habe heute ein Interview mit Frank Bohle von Schwalbe geführt und dann ging es auch um den Marathon und um die Geschichte, die der VSF ja auch unmittelbar begleitet hat. Und dann habe ich zu ihm auch gesagt, es geht heute eigentlich nicht mehr darum, dass wir hochwertige Qualitätsware bekommen, aber sie auf die Straße zu bringen, sie zu servicieren und in der Werkstatt gut zu behandeln und die Räder langlebig zu warten, ja, das ist sicherlich auf jeden Fall eine Kernaufgabe geblieben. So, und da waren wir uns auch sehr einig, dass das Angebot an hochwertige Alltagsware ist heute eine andere als damals. Eine Frage möchte ich dir noch stellen, weil ich finde, du hast uns sehr anschaulich erzählt, was damals den Verband oder dich auch als Händler getrieben hat. Jetzt bist du ja in der Gründungsphase dabei gewesen und sagst, das war sozusagen damals Motivation. Was hast du denn später, du bist ja viel größer geworden mit deinem Geschäft und hast viel, viel, viel mehr Räder verkauft als in den Anfangsjahren. Was hat dich denn noch geprägt und was hast du mitgenommen aus dieser Anfangszeit, aus dieser VSF-Zeit?
Also trotz der Größe des Ladens, das sind heute irgendwie 2000 Quadratmeter plus Nebenflächen, viel zu klein, aber damals eben riesig, war immer dieser Anspruch, dass wir dem Kunden das Rad verkaufen, was er braucht und nicht, was wir gerade irgendwie zufälligerweise da stehen haben oder wo wir die genügend Schnitte machen. Das ist, wir hatten ja dann Angestellte und das haben wir vermittelt und auch durchgesetzt. Das ist auch heute der Ruf des Ladens. Also das ist, diesen Faden, den haben wir fortgesetzt. Und wo ich mich dann aber später, ich habe früher viel Einkauf gemacht, dann habe ich irgendwann mich um die Werkstatt gekümmert, weil das war einfach wie überall so, musste man machen, aber für mich der rote Faden gewesen, dass die, sagen wir mal, diese Werterhaltung und Mobilitätserhaltung dass man da einen Fokus drauf legen muss und die Kunden auch dauerhaft zufriedenstellen muss.
Ich höre raus, es geht nicht nur darum, Qualität zu verkaufen, sondern auch Qualität zu erhalten und Wert zu erhalten, sie den besten Service für den Kunden zu bieten und das als roter Faden aus der VSF-Zeit mit übernommen in einen viel größeren Laden, der auf 2000 Quadratmeter Fahrräder verkauft.
Du hattest irgendwie gesagt, naja, dann ist der VSF nicht mehr der richtige gewesen, weil das von 80 Quadratmeter auf 800 gewachsen ist. Heute würde ich ja sagen, der VSF ist genau der richtige Verband für 2000 Quadratmeter. Da bist du genau einer der Läden, die da reinpassen würde. Aber du bist ja raus. Aber ich nehme so ein bisschen mit, deine Philosophie, die DNA vom VSF, die hast du ja versucht zu übertragen, damit die Kunden weiterhin zufrieden sind. Das ist ja das, wofür wir stehen. Und dafür stehst du dann ja auch weiterhin ein. Oder bist weiterhin dafür eingestanden.
Ja, und das ist auch heute noch so. Und das ist das Credo des Ladens, dass wir einen Kunden, den wir schlecht bedienen, dass das ein über Jahre ein verlorener Kunde ist, der nicht mehr kommt und nichts mehr machen lässt. Und das ist das A und O, dass man, was ich am Anfang sagte, raushört, was braucht der Kunde.
Ja, also ich glaube, uns eint eine ganze Menge und ganz viel. Und ich finde, hast du gut beschrieben. Also vielen Dank erstmal für das tolle Interview und für den Einblick in die Gründungszeit. Und wir sehen uns ja auf der Jahrestagung.
Danke, ja, Gerd. Ich bedanke mich nochmal ausdrücklich, dass ich da an mich gedacht wurde. So. Und ich bedauere, dass wir uns nicht schon vorher mal haben treffen können. Aber wie gesagt, ich war irgendwann raus. Und
wir holen das nach.
Ja, genau. Also ich freue mich auf die Veranstaltung.
Uwe, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, deine Motivation, meine Motivation. Es gibt ja ganz viele andere Leute, die Motivation hatten, beim VSF dabei zu sein. Gerd hat uns ein bisschen erklärt, was überhaupt der Grund war, warum es zustande gekommen ist. Und jetzt feiern wir das Jubiläum ja auch, indem wir uns treffen. Also wir sind ja bei der Mitgliederversammlung, bei der Jahrestagung in Leipzig, treffen uns da. Aber da werden wir doch nicht nur über das Vergangene reden, da machen wir doch auch andere Punkte, oder?
Ja, unbedingt. Also ich möchte eigentlich nicht praktisch, dass alle nur mit der Vergangenheit beschäftigt sind, sondern mir wäre es lieber, wir reden auch über das, was wir in Zukunft vorhaben, weil wir haben so eine Themenvielfalt, wir haben so ein Spektrum, so ein großes Spektrum an Themen, dass wir nicht nur über Vergangenheit reden, sondern auch über Zukunft.
Was aus der Vergangenheit trägt denn bis heute und wird uns in der Zukunft auch noch tragen? Hast du da was?
Ja, also es gibt, glaube ich, zwei Themen, die immer sehr starker Kern sind. Das eine ist das Thema Nachhaltigkeit. Also wir kommen ja auch aus Verkehrsinitiativen. Und das heißt, alles, was Verkehrspolitik, Nachhaltigkeit in den Produkten und in unserem Umgang, in unserem geschäftlichen Leben betrifft, das wird uns beschäftigen. Das wird auch sicherlich irgendwie noch mehr Thema sein werden müssen.
Nachhaltigkeit, da fällt mir auch ein bisschen was ein. Das sehe ich auch sehr beim VSF übrigens. Sind viele gute Teile am Fahrrad, also so Brooks-Ledersattel, Schwalbe-Reifen,
genau.
Schwalbe-Marathon. Also in meinem Kosmos hat der VSF den Marathon überhaupt erst groß gemacht. Also früher war es ja so, dass alle gesagt haben, was soll ich mit einem guten Reifen? Ich will ja nur von A nach B ganz kurz und Fahrrad. Ich fahre eigentlich für alles mit dem Auto. Das Fahrrad brauche ich nur so nebenbei. Da war der VSF doch schon immer anders.
Ja, das gehört zu einem der Meilensteine. Ich habe ein Interview mit Frank Bohle geführt, der damals auch dabei war, als der Marathon eigentlich salonfähig geworden ist, als der in die Geschäfte kam und als der neu aufgelegt wurde und so. Und das, also diese Zeit konnte er noch lebhaft erzählen und das gehört zu einem der Interviewpartner, zu den Meilensteinen des VSF, den Marathon mit auf den Weg gebracht zu haben.
Okay, das ist Punkte Nachhaltigkeit. Und hattest du noch was anderes?
Ja, Qualität. Also das, ich finde, Marathon beschreibt beides. Also das einmal, dass es langlebig ist und damit natürlich auch einen Teil der Nachhaltigkeit beschreibt. Aber die Qualität heißt auch im Nutzen für den Fahrradfahrer oder für die Fahrradfahrerin eigentlich ideal. Und da waren wir immer sehr, sehr, sehr qualitätsorientiert. Zeigt sich heute auch in den Durchschnittspreisen. Also die VSF-Läden verkaufen Räder mit den höchsten Durchschnittspreisen in der Fahrradhandelslandschaft.
Ja, wenn man die Sportradgeschäfte mal rausnimmt, glaube ich, ne? Da sind natürlich auch hohe Durchschnittspreise zu erreichen, aber wenn wir jetzt von normalen Fahrrädern reden, dann ist der VSF, glaube ich, einsame Spitzenklasse beim Verkauf von Fahrrädern oder auch von E-Bikes. Das sehe ich auch genauso und da ist Qualität mit Sicherheit im Mittelpunkt. Und was ist mit den Prozessen? Also da fällt mir natürlich die Werkstatt ein, die Allride-Werkstatt, die Werkstätten insgesamt fallen mir ein. Das ist ja ein ewig dauernder, immerwährender Prozess.
Ja, also die Werkstätten gehören dazu, also diese Prozessarbeit, die, also ich sage jetzt mal, was uns eint, ist auf jeden Fall immer die Frage, wo können wir schlanker werden, wo können wir effizienter werden, wo können wir grundsätzlich die Arbeit im Arbeitsalltag entlasten. So viele Händler klagen, ganz viel Arbeit zu haben und wenig Ertrag. Und dann geht es immer darum, an welcher Stelle kann man effektiver werden. So, und da ist die Werkstatt ja ein großer Ansatzpunkt gewesen. Ein zweiter ist meiner Meinung nach VeloConnect. Also nicht vergessen, die Digitalisierung, als wir 2004 oder 2005, als aus dem VSF VeloConnect entstanden ist, galt es genau diesem Beispiel, nämlich die Frage, wie können wir effizienter arbeiten. Auch das ist ein Teil der Meilensteine.
Das stimmt, die Computer-Nerds waren am Anfang auch schon immer bei uns.
Ja, genau. Ich war keiner.
Ja, und aber ich finde, da ist noch was. Und das sehe ich auch ein bisschen als Meilenstein oder als DNA des VSF, ist so die Beratung, die Beratungsqualität oder beziehungsweise der Anspruch, den Kunden zum Fahrrad und zum Produkt zu beraten. Der ist schon immer da gewesen im VSF. Also nie das Verkaufen im Mittelpunkt zu haben, sondern das Beraten. Mittlerweile, glaube ich, hat sich das ein bisschen gewandelt zu, die Beratung muss mit einem Verkauf enden, aber ich glaube, das war immer, Beratung stand immer im Mittelpunkt.
Ja, das stimmt. Es gehörte zum Selbstverständnis, dass die Kunden bei uns gut beraten werden, fair beraten werden. Und wir wollen das ja heute auch verknüpfen mit einer guten Kompetenz, was Verkaufs-Skills betrifft. Also wie kann man praktisch den Anspruch, gut zu beraten, verbinden mit einer Fähigkeit, Kunden auch zum Kaufen zu bewegen. Ja, also und diese Verbindung ist, glaube ich, ideal.
Am 21. November kommt ja auch wieder ein Podcast drauf. Das ist ein ganz besonderer. Da kommen ja so Interviews, Zusammenschnitte von ganz alten Recken des VSF, aber von den ganz wichtigen Persönlichkeiten des VSF. Da hast du ja viele Interviews, du bist das richtig?
Ja, also 10 Interviews geführt, in denen es nur um die Meilensteine im VSF-Leben geht. Und damit meine ich auch nicht nur alte, sondern auch aktuellere. Und ich habe mit Geschäftsführern, Erfindern, Wegbegleitern gesprochen und die erzählen uns ein bisschen über die Meilensteine im VSF.
Ja, ganz super Podcast, aber das ist ja nur der Trostpreis, weil in Wirklichkeit könnte man ja dann an dem Tag auch nach Leipzig fahren und ja, das alles in live erleben.
Ja, oder am nächsten Tag, also das ist ja der Freitag, an dem der Podcast rauskommt, am Samstag, dem 22. beginnt unsere Jahrestagung und ihr Hörerinnen und Hörer da draußen seid natürlich alle eingeladen zu kommen. Ihr könnt euch über unsere Website anmelden, die Jahrestagung. Wir verstehen uns als sehr offener Verband, also kommt vorbei, guckt euch das an, hört euch das an, meldet euch über unsere Website an, das ist die Idee.
Damit ich es nochmal richtig verstehe, du hast jetzt auch alle aufgefordert, die nicht VSF-Mitglied sind, sich anzumelden, ne?
Jeder darf kommen.
Sehr schön. Also, wenn du es gehört hast, dann melde dich einfach an. Wir freuen uns, dich da zu sehen. Sprich mit uns. Uns kennst du ja, zumindest unsere Stimmen kennst du ja. Und die anderen im VSF, die sind echt nett.
Was die Jahrestagung ist und wie das Programm aussieht, das könnt ihr nachlesen unter vsf.de, unter Termine. Da gibt es eine Extra-Seite für die Jahrestagung mit dem Programm, mit den Preisen, mit all dem, was ihr wissen müsst. Also einfach unter vsf.de Termine könnt ihr alles finden.
Oder auch hier in den Shownotes einfach auf den Link klicken.
Pack das mal in dein Topcase.
Wahrscheinlich bist du ja schon angemeldet zur Mitgliederversammlung, weil wir ja letztes Mal schon darum geworben haben und schon extra Preise ausgelobt haben. Aber jetzt kommt noch ein Ding on top. Wenn du noch nicht angemeldet bist oder wenn du dich jetzt anmeldest, dann und schon immer mal in diesem Podcast zu Wort kommen wolltest, dann hast du jetzt die Gelegenheit. Also während der Jahrestagung werden wir ja auch Podcast-Aufnahmen anfertigen. Und da haben wir Räume für, da haben wir Tische für. Und du bist eingeladen, mal ein bisschen was dazu beizutragen und Gast in unserem Podcast zu sein, und zwar live auf der Jahrestagung in Leipzig. Das ist jetzt deine Glücklichkeit. Wenn du dich jetzt anmeldest, dann bist du live im Podcast dabei.
Da würde ich sagen, das ist unser Top-Case.
Das ist der heiße Scheiß.
Thorsten, ich glaube, du hast einen heißen Scheiß mitgebracht. Mach doch mal einen Ton.
Mach du doch mal einen Ton. Kannst du dich an ein typisches Geräusch aus den Pyrenäen erinnern?
Ja.
Ja, ne?
Genau so hört sich's
an. Genau so.
Das war mein Rasierer.
Hast du die Stollen von deinem Reifen abrasiert, weil du immer nicht richtig in die Kurve gehst und die am Ende immer noch dran waren, ne?
Ja, genau. Nee, das war nicht der Rasierer.
Es war die Akkuminipumpe. Die wirklich eine Erleichterung war. Also bei schleichenden Plattfüßen zum Aufpumpen. Jetzt könnte man sagen, seid ihr alle faul, könnt ihr nicht mehr mit der Hand pumpen. Aber es ist wirklich schneller, komfortabler. Man kann den Reifen richten, während man aufpumpt. Man gucken, dass der gleichzeitig überall reinrutscht und so. Also ich finde, das ist schon echt eine Errungenschaft. Ich finde, die Akku-Mini-Pumpen lösen wahrscheinlich die CO2-Patronen, die ja dann auch nicht so super nachhaltig sind, ab.
Naja, du hast ja vor allen Dingen auch einen echten Bedarf gehabt, wenn man sich überlegt, wie oft du an deinem Reifen rumgefummelt hast. Also dich hat es ja auch wirklich erwischt, muss man sagen.
Ja, und da war dann die Pumpe schon ganz nett, dass jemand die mit hatte. Ich habe die dann ja in meiner Trikottasche gehabt, weil ich sie am meisten gebraucht habe, das stimmt. ja, also ich war ganz froh, dass es das gab, deswegen, und habe danach auch gleich mir zwei Modelle für den Laden ausgesucht, die ich verkaufen will. Ich glaube, wichtig ist, dass man tatsächlich auch ein oder zwei, vielleicht zwei oder drei sogar verschiedene Modelle im Programm hat. Denn der Radreisende braucht eine ganz andere Luftpumpe als der Rennradfahrer. Und deswegen muss man, glaube ich, auch mehrere im Programm haben. Also, wenn du sowas noch nicht im Programm hast, dann such dir eine Pumpe raus. Du brauchst eine, die leicht und klein ist. Du brauchst eine, die ein bisschen mehr Volumen kann und die auch ein bisschen größer sein darf für die Radreisenden. Aber ich glaube, das ist echt der heiße Scheiß. Kann man gut verkaufen. Macht total Sinn und macht das Radfahren komfortabler und einfacher und ist einfach toll.
Akku-Mini-Pumpe.
Immer vorwärts. Das erwartet dich beim nächsten Mal.
Uwe, können wir beim nächsten Mal ein Thema machen, wo ich nicht dabei sein muss?
Ja, das geht.
Was haben wir
mach
denn?
Mach doch, geh doch, wo du wohnst.
Geh doch, wo du, nee, ich gehe woanders hin.
Du gehst woanders hin, ja. Also, wir sprechen über die Akademie, die wir zusammen mit der, also die Fahrradakademie, die wir zusammen mit der Baiko gegründet haben und über das Programm jetzt für diesen Herbst, Winter und für das Frühjahr.
Ah, da habe ich mir das Programm angeguckt. Ich habe mich auch schon für ein paar Sachen eingetragen, ein paar Mitarbeiter schon angemeldet. Das ist ganz fantastisch. Und der richtige Chef in dem Ring ist ja, der alles weiß darüber, ist der Stefan, oder?
Ja, Stefan und ich hoffe auch Michael kommt dazu, also von der Baiko. Die beiden sind ja zusammen Geschäftsführer und dann sprechen wir mit beiden gleich.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.